Im Spiegel stand kurz vor Ostern ein riesengroßer Artikel: Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Da haben die eine ganze Seite drüber verbracht. Anschließend hat die Rheinische Post noch mal eine halbe Seite darüber nachgedacht. Und ich weiß nicht, wie viele Leserbriefe es dazu gab. Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Dabei wäre es für mich doch so logisch, sich einzugestehen, dass es einem Schöpfergott ein leichtes wäre, beides als Einheit zu erschaffen. Nicht nur Hahn und Huhn, nicht nur Huhn, sondern auch noch gleich das Ei, weil der auch genau weiß, was sich daraus alles entwickeln lässt. Der Schöpfergott, den ich vor Augen habe, der muss nicht hintereinander denken. Er sagt, ich brauche beides. Da ist es. Apropos Ei. Und das ist jetzt mein eigenes Denken, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Was ist mit der Jungfrauengeburt? Der jungfräulichen Empfängnis. Wenn denn schon wir dummen Menschen heute in der Lage sind, das Ei einer Frau künstlich zu befruchten, selbst wenn sie Jungfrau ist, warum sollte dann ein Schöpfergott so etwas nicht als eine völlig läppische Aufgabe betrachten können? Ich habe schon vor vielen Jahren Tiermediziner gefragt und ich habe viele Fragezeichen in ihren Gesichtern gesehen. Wie kommst du auf so eine Frage? Die haben wir in allen unseren Vorlesungen nie gehört. Sie kennen den Evolutionsgedanken, ne? Also alles, was stark ist, setzt sich durch. Alles, was Sinn macht, setzt sich durch. Alles, was schwach ist, fällt weg. Alles, was keinen Sinn macht, fällt weg. Dann frage ich mich, ich habe mich ganz ernsthaft wirklich gefragt. Und damit ich mir sicher sein wollte, dass ich nicht irgendwas Dummes denke, habe ich auch Wissenschaftler gefragt. Warum hat nur das Weibchen des Menschen eine Jungfernhaut? Würden wir tatsächlich vom Affen abstammen und denken wir den Evolutionsgedanken weiter, dann müsste doch eher das Wesen, von dem wir angeblich abstammen, sowas noch haben, wir Menschen aber nicht mehr. Weil, Entschuldigung, aber welches Gorillamännchen und welcher Schimpansenbulle geht erst zu ihr hin und sagt, bist du eine Jungfrau? Ja, nee, dann nicht. Der sagt, ich will jetzt, aus. Weil es bei Tieren keine Moral und keine Ethik gibt. Aber würden wir wirklich vom Schimpansen abstammen, und es hätte sich herausgestellt, dass diese Jungfernhaut beim Schimpansen überhaupt nichts bringt, dann gäbe es die doch nicht mehr. Oder? Habe ich da Evolution falsch verstanden? Sie ist unnütz. Sie hilft auch nichts. Also fällt die irgendwann weg. Warum haben nur unsere jungen Mädchen, unsere jungen Frauen, dieses kleine, besondere Etwas? Moral und Ethik hat in der Evolution auch noch nie etwas entstehen lassen. Es ist uns noch nichts gewachsen aus moralischen Gründen. Wenn dieses Jungfernhäutchen nicht existieren würde, könnte die Menschheit dann überleben? Doch eigentlich ja, ne? Spreche nichts dagegen, dass der Mensch auch ohne lebt. Aber wenn es dieses Jungfernhäutchen nicht gäbe, welche Konsequenz hätte das? Nein, es hätte die Konsequenz, dass in der Bibel nichts stehen könnte über eine jungfräuliche Geburt. Weil da hätte keiner was von gewusst. Zur damaligen Zeit haben die Dörfer genau geguckt. Ist sie schon? Ist sie noch? Ja? Es wäre niemand aufgefallen, dass die Geburt Jesu Christi etwas ganz Besonderes war. Dass es etwas ganz Besonderes war, dass da ein Mensch zur Welt gekommen ist, eine Schwangerschaft entstanden ist, ohne dass der Mann bei der Frau gelegen hat. Das ist für mich der Wert dieses Jungfernhäutchens. Es hat auch noch weiter den Wert, dass wir moralisch und ethisch doch viele Männer haben, die immer noch danach schauen oder sich so ein bisschen davon gehemmt fühlen. Aber das ist für mich das Wichtigste. Und ich habe noch keinen Wissenschaftler gefunden, der mir sagte, hey, ich habe aber doch sowas Ähnliches noch nicht. Vielleicht, aber ich glaube nicht. Und was war dann mit den Menschen zu Jesu Zeiten? Hätten die es nicht besser wissen müssen? Hätten die nicht wissen müssen, hey, da ist jetzt ein ganz besonderer Mensch auf die Welt gekommen. Und als dieser besondere Mensch etwas älter wurde, hat er sich auch noch ganz besonders benommen. Und hätten die es nicht besser wissen müssen, dass der plötzlich eine Prophetie nach der anderen aus den alten Büchern erfüllte? Die haben doch so akribisch in den alten Büchern und Propheten gelesen. Die wussten doch alles genau, die konnten ihm zu jeder Zeit sagen, hey, das darfst du nicht. Hey, ist Schabbat, sowas darfst du nicht. Die wussten das alles ganz genau. Hätten die nicht besser wissen müssen, dass da etwas ganz Besonderes passiert, dass da ein ganz besonderer Mensch unter ihnen lebte? Haben sie gewusst, dass diese Menschen, die Hochgelehrten, die Pharisäer, die Priester, die Ältesten, mehr als 22 ihrer eigenen Gesetze übertreten haben und übertreten mussten, um Jesus Christus ans Kreuz bringen zu können? Diese Menschen, die bei Jesus so genau auf die Einhaltung von Gesetz und Wort und Regel geachtet haben, haben plötzlich 22 ihrer eigenen Gesetze übertreten, nur damit sie ihn loswerden. Gesetz Nummer 1. Keine Verhaftung von Seiten der religiösen Behörden, wenn Bestechung im Spiel ist. Ein Gesetz. Gesetz Nummer 2. keine Gerichtsverfahren nach Sonnenuntergang. Gesetz Nummer 3. Richter und Mitglieder des Hohen Rates war es nicht erlaubt, an der Verhaftung teilzunehmen. Gesetz Nummer 4. Es durften keine Verhandlungen vor dem morgendlichen Opfer stattfinden. 5. Geheime Verhandlungen waren nicht erlaubt. Alle Verhandlungen vor dem Hohen Rat mussten öffentlich sein. 6. Verhandlungen des Sanhedrin durften nur in der Halle des Gerichts auf dem Tempelgelände stattfinden. 7. Zuerst kam die Verteidigung, dann erst die Anklage. 8. Alle durften für Freispruch plädieren, aber nicht alle durften sich für eine Verurteilung einsetzen. 9. Zwei oder drei Zeugen mussten in ihrer Aussage in allen Einzelheiten übereinstimmen. Und ich lese jetzt nur noch 10. Für den Angeklagten durfte es keine Gelegenheit geben, gegen sich selbst auszusagen. Wen es interessiert, ich habe hier alle 22 ausgedruckt, könnt ihr euch nachher nochmal nehmen. Aber wenn ich jetzt alle 22 vorgelesen hätte, abgesehen von der Zeit, nur die Frage, ist das nicht ein irres, tolles Gesetz? Ein Gesetzbuch, das dazu diente, Menschen vor Fehlurteilen zu schützen. Das bewusst dafür gegeben war, im Zweifelsfalle für den Angeklagten. In dubio pro reo ist so alt. Hätten die es nicht besser wissen müssen? Was hilft es nur, wenn man so ein tolles Gesetzbuch hat, wenn die Gesetzgeber sich selber nicht daran halten und Rechtsbeugung begehen? Aber auf jede gut gemeinte Aktion Gottes kommt des Menschen aber. Wir hatten letzte Woche noch wieder einen Hauskreis mit einer Frau, die ist seit 4 Jahren bei uns. Und ich weiß nicht, wie oft sie schon gesagt hat, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Aber, kennen Sie so Menschen? Ja, aber. Wissen Sie, was ich da gegensetzen möchte, gegen des Menschen aber? Gottes trotzdem. Eins meiner Lieblingslieder von Frei ist: Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ihr hättet es doch besser wissen müssen, ihr Abrahams, ihr Jakobs, ihr Priester und Pharisäer, du Volk Israel. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich, euer Gott, meine Versprechen halte. Ihr hättet es doch besser wissen müssen aus all euren Erfahrungen, dass ich meinen Bund halte. Habe ich euch nicht aus Ägypten geführt, als Rauchwolke vor euch her gewesen? Und was macht ihr? Ihr kreuzigt den, der euch versprochen hatte, den ich euch versprochen hatte, euren Erlöser. Und soll ich euch mal was sagen, sagt Gott? Ich wusste es. Ich wusste es besser. Aber ihr hättet es auch besser wissen können. Und was ist jetzt mit uns? Wir heute hier. Im Gegensatz zu den Israeliten damals vor 2000 Jahren, zu den meisten, die da auf der Straße waren, im Gegensatz zu denen allen, kennen wir außer dem Alten Testament auch noch das Neue Testament. Wir kennen es. Wir haben die Apostelgeschichte gelesen. Was haben wir nicht alles Wir wissen so viel mehr über Natur und ihre Gesetze heute. Die Naturgesetze, wie wir sie großartig nennen. Wir kennen die Abläufe der Natur, denn wie sonst kämen wir auf die Idee, dass sie so nicht genug sind. Das geht besser. Das können wir besser. Die Natur ist schön und gut, aber Gewinne machen ist besser. Ökologisch zu leben ist ja ganz nett, aber zweimal auf den Malediven fliegen ist besser. Wir wissen selbstverständlich, wie man Kinder zeugt. Aber ich bin erschrocken darüber, wie viele Menschen heute genau wissen, wie man Kinder los wird. Am besten noch, dass man vor der Geburt weiß, es ist wirklich kerngesund und irgendwann kommen wir dahin. Ja, es muss aber ein Junge sein und er soll blond sein, der IQ über 125. Kann man alles genau präzise irgendwann wahrscheinlich, weil die Wissenschaft sagt, Natur, Schöpfung, aber ich weiß es besser. Ich war gestern auf einem Fest, da hat eine ganz tolle Band gespielt und gesungen. 18 Menschen mit Trisomie 21. Mongölchen, wie wir sie früher genannt haben. Ich hatte Tränen in den Augen zu sehen, mit welcher Freude diese Menschen, diese Mongölchen auf ihre Trommel einschlugen, Mundharmonika spielten und gesungen und getanzt haben. Ich bin nicht der Vater eines dieser Kinder gewesen, aber ich hatte Tränen in den Augen zu sehen, welche Freude, welche Lebensfreude da auf der Bühne stand. Und diese besser wissende Menschheit macht sich Gedanken darüber, ob das lebenswertes Leben ist. Ich glaube, dahinter steckt der Gedanke, dass ich mir doch besser Gedanken darüber mache, ob die Belastung für mich nicht viel zu groß ist. Darum geht es. Es geht nicht um das Kind, ob dieses Kind denn lebenswert ist. Wie geht es mir damit? Und wenn wir dummen Menschen doch so viel machen können mit unserer Medizin, warum sollte der Gott, der all dies erfunden hat, nicht schon vor 2000 Jahren in der Lage gewesen sein, die Befruchtung einer 14-Jährigen durchzuführen, ohne sie zu verletzen? Wenn ein solcher Gott diese Erde erschaffen hat, uns Menschen erschaffen hat, alle Tiere und alle Pflanzen drauf und das noch viel größere Universum, warum sollte der an dieser einen Aufgabe plötzlich gescheitert sein? Und es macht mir Angst, wie viele Theologen heute gerade diese Frage immer mehr in Frage stellen. Weil Theologie für viele Menschen nur noch Wissenschaft ist. Wissen wir es so viel besser, dass wir Gott nicht mehr brauchen? Ich bin mir sicher, wir brauchen ihn mehr denn je. Gerade weil so viele Menschen glauben, dass sie es besser wissen. Ja, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Jesus Christus hat mir sehr glaubhaft erklärt, dass es den Teufel gibt und dass es Engel und Dämonen gibt. Wenn der das schon sagt, kann ich nicht daran zweifeln. Und wissen Sie, was das Beste ist, was dem Teufel passieren kann? Dass er den Menschen vorgaukelt, dass es ihn gar nicht gibt. Denn so kann er am besten wirken, ganz subtil, so im Verborgenen. Und je mehr Menschen er von Gott, von Jesus Christus fortführt, desto größer ist sein Gewinn. Haben Sie das schon mal gehört? Gewinnoptimierung? Gewinnmaximierung? Klingt doch so menschlich, oder? Nee, das ist ganz subtil, was da passiert. So ganz subtil gehen Firmen, die seit 80 oder 100 oder 150 Jahren in Familienbesitz waren, über in irgendwelche Aktiengesellschaften. Weil die Erben sagen, nee, also komm, jetzt mal, gib mal die 200 Millionen rüber, dann habe ich ein schönes Leben, aber was soll ich mich mit der Firma rumplagen? Und oben dirigieren dann ein paar Leute, die sagen, ich habe mein Gehalt, ich werde für Gewinnoptimierung bezahlt, in 5 Jahren läuft mein Vertrag aus und was dann mit der Firma ist, ist mir noch egal. Gewinnoptimierung, Gewinnmaximierung klingt so menschlich. Und was bleibt auf der Strecke? 1 Million Arten, ganze Landstreifen Afrikas zuerst, dann Streifen Südeuropas und dann wir. Der gleiche Harald Lesch hat gesagt, in 50 Jahren haben wir nicht Einwanderungsprobleme mit Afrikanern hierher, dann müssen wir alle Spanier und Portugiesen aufnehmen, weil die in ihrem Land nicht mehr leben können. Die Menschlichkeit ist vielerorts futsch. Vielerorts, das heißt, dieser Ort heißt Herz. Und jetzt ganz konkret, was ist mit unseren Herzen? Mit meinem und mit ihrem, mit jedem Herzen, das hier schlägt. Ist das ein Ort, wo zu jeder Zeit noch die Menschlichkeit wohnt? Oder nur sonntags? Oder nur zu ganz bestimmten Zeiten? Oder wohnt die in unserem Herzen immer? Wir sagen, die gehört da auch hin. Ist das ein Ort, wo Jesus wohnt? Und zwar nicht nur als Teilzeitmieter, sondern als Wohnungseigentümer. Stellen wir uns diese Frage jeden Morgen? Wie oft nehmen wir uns die Zeit, mal ganz still zu sein, zu schauen, ob wir den Herzschlag, unseren eigenen Herzschlag hören, um zu hören, hey Jesus, bist du noch da drin? Ich habe dich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Aber wahrscheinlich liegt das daran, dass ich die meiste Zeit zu laut bin. Ich möchte jetzt mal ganz still sein, um zu hören, wie schlägt mein Herz eigentlich? Schlägt mein Herz durch Jesus Christus? Oder nur für, damit ich lebe? Was bewegt unser Herz? Ist es das Wissen, dass vor 3 Wochen sich die Jahreszahl wiederholte, wo Jesus Christus für jedes Herz, das hier sitzt, ans Kreuz gegangen ist? Sind wir uns da ganz sicher, dass das die einzig wirkliche Triebfeder für jeden Herzschlag bei uns ist? Denn wenn wir das nicht wissen, seien Sie mir nicht böse, aber dann ist jeder Herzschlag sinnlos. Wenn wir es nach Ostern nicht begriffen haben, dass dieser Gott, der mit Abraham einen Bund eingegangen ist, der mit dem Volk Israel einen Bund eingegangen ist, der durch Jesus Christus diesen Bund auf jeden Menschen, der zu Jesus will, erweitert hat. Wenn wir das nicht besser wissen, nach Studium des Neuen Testaments und was nicht alles, was haben wir dann? Dann haben wir Sendungen wie Leschs Kosmos, haben viel zu denken, am nächsten Tag haben wir was Neues von ihm zu hören, haben was Neues zu denken und klappen die Zeitung auf, haben schon wieder was Neues zu denken. Und alles das bringt uns weg von dem einzigen Gedanken, der wirklich zählt. Herr Jesus Christus, bist du da in meinem Herzen? Schlägt mein Herz durch dich, weil du es so willst? Können Sie Folgendes sagen? Ich weiß es besser. Egal was geschieht, ich bin auf dem Weg zum Vater. Mit Jesus Christus in meinem Herzen, geführt durch den Heiligen Geist. Und nichts und niemand kann mich jemals wieder trennen von der Liebe des Vaters und Jesus Christus seines Sohns. Wenn man das sagen kann, dann hat man bereits das größte Geschenk erhalten, das diese Welt zu bieten hat. Diese Welt ist Teil von deinem Universum, Herr. Und der Kosmos und das Wissen von Harald Lesch ist dagegen viel kleiner als ein Salzkorn. Und all das ist Gnade.